Free audio post-production by Alphonic.com.
Herzlich willkommen zum PBF-Podcast Boutiquen on Air. Wir versorgen Sie mit kreativen Anlagestrategien direkt vom unabhängigen Asset Manager.
Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, die sich um das Thema Bitcoin dreht. Dieses Mal spreche ich mit Thomas Ullmann und Dr. Leif Richter von der Dietrich & Richter Private Asset Management AG über eine aktuelle Debatte, die in diesen Tagen wieder Fahrt aufgenommen hat. Die Frage, sollten Banken und Finanzinstituten verboten werden, in Kryptowährungen wie Bitcoin zu investieren? Da hat sich ein prominenter Ökonom geäußert und man muss so ein bisschen den Eindruck haben, irgendwie gibt es große Befürchtungen oder auch, aber auch viel Unwissen im Markt, wenn man sich anguckt, wie heftig die Diskussion inzwischen wird. Erstmal schönen guten Tag, Thomas und Leif. Hallo, schön, dass ihr bei mir seid.
Ja, hallo Sven, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Hallo Sven. Ja, fangen wir vielleicht einfach mal an mit dem prominenten Ökonomen. Das war der Marcel Fratscher vom DIW. Der hat ein Verbot von Krypto-Investments durch Banken und Finanzinstitute gefordert. Wie seht ihr das aus fachlicher Sicht?
Ja, ich denke, die Aussagen von Herrn Fratscher muss man aus dem Kontext verstehen. Und das ist ja aus seiner Perspektive, ist das ja auch eine nachvollziehbare Geschichte. Er setzt sich ein für eine aktive Rolle des Staates im Wirtschaftsgeschehen, also ist tendenziell eine keynesianische Position, was ja auch kein Wunder ist, wenn man sich anguckt, wie er sich finanziert. Das sind im Wesentlichen öffentliche Mittel und dass er sozusagen dann Statements abgibt, die auch von der Politik gern gehört werden, ist vielleicht kein Wunder. Bitcoin ist da eher entgegengesetzt, setzt auf weniger Staat und ist, sagen wir, auf der ökonomischen Seite eher mit der österreichischen Schule der Nationalökonomie vielleicht in Einklang zu bringen. Also, dass es da deutliche Unterschiede gibt, das überrascht nicht.
Also aus der Richtung kein großes Wunder, dass der sich so äußert, sagst du, aber er spricht ja nur auch von einer potenziellen Gefahr für das traditionelle Finanzwesen und da horchen sicherlich viele Menschen im Markt auf.
Ja, dieses Synonym für große Risiken für das Finanzsystem, die wird ja gerade in Bezug auf Bitcoin immer wieder sehr, sehr gerne herangezogen, dass man damit alles zum Einsturz bringen kann und so weiter. Also was wir feststellen, also dieses Argument ist eigentlich so weit hergeholt, dass es gar keinen Sinn macht, darauf einzugehen. Wir stellen bei der Berichterstattung also tatsächlich immer wieder fest, dass gerade wenn öffentliche Stellen oder auch eine EZB damit in Verbindung stehen, dass die Berichterstattung an der Stelle tatsächlich immer weniger objektiv ist. Also so ein hervorragendes Beispiel dafür ist, wenn man sich mal auf der Seite der EZB die Seiten zum digitalen Euro anschaut, der ja dieses Jahr im Oktober eingeführt werden soll. Und da wird auch immer wieder Bezug auf den Bitcoin genommen. Und wenn man sich das mal anschaut, dann merkt man relativ schnell, mit was für einem unsachlichen Ton man da an die Sache herangeht. Also das hat mit objektiver Berichterstattung überhaupt nichts mehr zu tun. Und von daher, wenn dann natürlich so eine Fragen kommen, was gibt's für Risiken, die durch Bitcoin entstehen könnten in Bezug auf das Finanzsystem? Also natürlich gibt's beim Bitcoin Risiken, aber es gibt auch bei allen anderen Asset-Klassen Risiken. Das haben wir in der Vergangenheit auch häufig genug gesehen. Und wenn man sich allein mal anschaut, was die Tech-Werte in den letzten Monaten zum Teil für Schwankungen hingelegt haben, dann ist das auch nicht so viel weniger volatil als das, was ein Bitcoin da zeigt. Ne?
Mhm. Nun wird ja zum Teil auch der Vergleich oder zum Vergleich immer diese FTX-Pleite herangezogen. Macht das eigentlich Sinn, das zu vergleichen mit dem generellen Risiko?
Also da habe ich eine ganz klare Meinung zu. In dem Moment, wo man hier einen Vergleich zwischen FTX und Bitcoin anstellt, das ist der Inbegriff eines Vergleichs von Äpfel und Birnen. Also bei FTX ist eine Börse aufgrund von betrügerischen Absichten kaputt gegangen, aber das hat ja in keinster Form etwas mit dem Bitcoin zu tun gehabt. Und wir haben ja auch bei dem Wirecard-Skandal, den wir hier in Deutschland damals durch hatten, wo ja letztendlich auch sehr viel kriminelle Energie mit am Werke war, da haben wir auch nicht einfach den Euro danach in Frage gestellt. Also genau das ist das, was ich eben vorhin schon gesagt habe, dass es teilweise wirklich schwierig ist, hier auch noch mit sehr viel Wohlwollen einen sachlichen oder objektiven Ton herauszuhören. Ne?
Ihr haltet euch immer noch sehr zurück. Im Vorgespräch wart ihr viel heftiger drauf, aber sehr gerne. Ich versuche mal dann auch ein bisschen was rauszukitzeln. Also es wird ja immer wieder zum Teil gesagt in Argumenten, der Bitcoin sei viel zu volatil, um den als Geld oder Anlage dann auch zu nutzen. Ihr habt ja nun eine Strategie, die genau darauf aufsetzt. Seht ihr vermutlich ganz anders.
Also vielleicht nochmal, das ist jetzt auch nicht besonders provokativ, aber ich würde mal sagen, die These stimmt. Also Bitcoin ist volatil, ist sehr volatil. Ob er zu volatil ist, ist Geschmackssache. Aber sicherlich ist das eine Volatilität, die den normalen Anleger oder viele Anleger eher abschreckt. Und da haben wir halt versucht, einen Ansatz zu entwickeln, wie man die Volatilität nutzen kann, um mit Bitcoin als Grundlage stabile Renditen auf Euro-Basis zu erzielen. Und das funktioniert nach wie vor sehr gut. Also man kann im Grunde auch die Volatilität für sich nutzen, um stabile Renditen zu erzielen.
Also Volatilität eher als Vorteil denn als Nachteil?
Genau, also für den Ansatz ist es definitiv ein Vorteil, was nicht heißt, dass man nicht auch in Bitcoin direkt investieren kann, aber dann muss man halt die Volatilität aushalten und das ist nicht jedermanns Geschmack.
Mhm. Wir hatten jetzt eben das Thema Verbot von Kryptowährungen, die gefordert wurden, aber es gab jetzt neulich nochmal wieder einen Kommentar, ein ehemaliger Politiker der Grünen hatte den Bitcoin als Technologie der Eliten und nicht demokratisch legitimiert bezeichnet. Das sind ja auch wieder pauschale Vorwürfe. Was sagt ihr dazu?
Ja, also das ist ja so ein bisschen typisch für den Diskurs der Grünen. Wenn ein Standpunkt oder eine politische Einschätzung oder eine Person nicht ins eigene Konzept passt, dann wird im Grunde nicht auf die Inhalte eingegangen, sondern es wird ein Label, ein negatives Label angepappt. Das ist ja eine Kommunikationsstrategie, die vielleicht ganz erfolgversprechend ist, aber im Grunde ist es reine Propaganda. Und wenn man sich diese Bitcoin-Historie anschaut, dann sind ja schon verschiedene Label, hat man versucht dort anzuheften. Also man hat von Tulpenblase gesprochen, von Bitcoin als Klimakiller, Schneeballsystem ist nur was für Kriminelle und so weiter. Wenn man sich das dann im Detail anguckt, stellt man fest, fast alle dieser Vorwürfe sind falsch. Teilweise ist sogar, oder in vielen Fällen ist sogar genau das Gegenteil richtig. So auch hier. Ich würde mal sagen, Bitcoin ist im Grunde äußerst demokratisch und jeder kann an Bitcoin partizipieren. Und es gibt eben gerade nicht eine kleine Elite, die bestimmt, wo es lang geht, wie das im Übrigen sehr wohl im existierenden Geldsystem der Fall ist, wo nämlich die Notenbanken und die Politik bestimmen, wo das hingeht. Und das ist bei Bitcoin eben gerade andersrum. Mhm.
Also, was Thomas hier sagt, das wird häufig auch gar nicht richtig oder umfassend genug verstanden. Also nämlich, dass dieses Bitcoin-Netzwerk tatsächlich wirklich dezentral ist und einzig und aufgrund der Regeln aus diesem ursprünglichen White Paper mal entstanden ist. Also hier gab es ja tatsächlich so eine Art Singularität, dass das letztendlich auf Basis dieses White Papers heraus entstanden ist. Also da steht kein Startup, kein CEO, kein Staat, keine Regierung oder sonst irgendwas, die dafür irgendwie federführend verantwortlich war oder ist. Und wenn man sich die Historie dazu mal anschaut, dann sieht man ja auch, dass alle Versuche, die irgendwie in die Richtung gegangen sind, Bitcoin in diese Richtung mehr kontrollierbar für große Firmen, für Ähnliches. Also ich denke da nur an die Blocksize Wars 2017, wo eben große Unternehmen versucht haben, sich selber die Blöcke größer zu machen, damit eben nicht mehr jeder für sich eine Full Node zu Hause betreiben kann, was die Dezentralität dann wieder eingeschränkt hat. Also genau an der Stelle, wie Thomas schon sagte, arbeitet Bitcoin ja tatsächlich genau gegen diese Argumente. Und von daher bin ich da wieder bei dem Thema, diese Berichterstattung, die da stattfindet, die hat mit Objektivität nicht mehr wirklich was zu tun, weil sie einfach nicht der Wahrheit entspricht. Ne?
Es fällt ja auf, dass trotz der vielen Kritik, die wir überall hören, immer mal wieder, sicherlich, wie ihr sagt, zum Großteil fachlich nicht unbedingt sehr fundiert, aber zumindest gibt es ja viel Kritik in dem Bereich. Trotzdem scheint sich der Bitcoin ja doch immer mehr durchzusetzen und auch institutionelle Anleger gucken sich immer stärker eigentlich auch diese Asset-Klasse an. Wie erklärt ihr euch das? Sind die nicht beeinflusst von der unsachlichen Berichterstattung?
Naja, also wir haben es hier mit einem Marktprozess zu tun. Ich würde mal sagen, Bitcoin setzt sich im Moment gerade am Markt durch. Und wenn man am Markt, also insbesondere am Geldanlagemarkt sozusagen Renditen erzielen will, dann tut man ja gut daran, sich mit wirklichen Fakten zu beschäftigen und nicht unbedingt den aktuellen Narrativen hinterherzulaufen. Und es sieht wohl so aus, als ob viele oder immer mehr Geldanleger, auch professionelle Geldanleger, verstanden haben, dass man mit Bitcoin einfach attraktive Renditen erzielen kann. Und das ist genau dieser Prozess, der sich vollzieht und den wir auch für ja nicht mehr umkehrbar halten, ganz egal, was da jetzt an Propaganda, Negativpropaganda aus sämtlichen Kanälen uns entgegenschallt. Mhm.
Ja, ihr seid ja einer der Investoren, die auf Bitcoin setzen. Vielleicht kommen wir noch mal zu eurer Strategie ein bisschen. Denn ihr habt ja mit diesem Plan B-Zertifikat, habt ihr ja eine besondere Strategie aufgelegt. Vielleicht könnt ihr noch mal ganz kurz umreißen, worauf die basiert.
Ja, ich denke, der Kern unserer Plan B-Strategie ist eigentlich der, dass wir ursprünglich mal gesagt haben, wir halten Bitcoin für eine sehr gute Anlageklasse. Grundsätzlich auch Direktinvestitionen in den Bitcoin, aber wenn wir das eben durch die Brille eines Vermögensverwalters sehen, dann haben wir einfach damit zu kämpfen, dass diese hohe Volatilität des Bitcoins einfach einen zu massiven Einfluss auf die Rendite des Gesamtportfolios hat. Also wenn Bitcoin in guten Jahren 20, 30, 50 oder 100% macht, dann hat das einen riesigen Impact auf das Gesamtportfolio, und wenn der Bitcoin eben mal die Hälfte verliert, dann natürlich eben ganz genauso. Und wenn man das in einem Vermögensverwaltungsportfolio so einsetzt, dann spricht man am Ende eigentlich immer nur noch über den Bitcoin. Und das ist natürlich auch nicht der Grundgedanke einer Risikomischung in einem Vermögensverwaltungsportfolio. Von daher war unser Ansatz, eine Lösung zu finden, wie wir diese Schwankungen reduzieren können. Und da sind wir eben dann mit den guten alten O&F-Geschäften, also mit den Options und Futures, haben wir diese beiden Welten miteinander kombiniert, indem wir ganz klassische Optionsgeschäfte auf Bitcoin machen, zum Beispiel durch Covered Call Writing oder eben auch durch sogenannte Cash and Carry Trades, wo wir Future einsetzen. Und daraus schaffen wir es eben, ein gewisses Absicherungspotenzial zu schaffen, dass unsere Strategie eben nicht so stark absackt wie der Bitcoin in sehr schwachen Phasen. Auf der anderen Seite schneiden wir damit natürlich auch die maximale Wertentwicklung nach oben ab. Das ist uns schon vollkommen bewusst. Aber für uns steht eben im Vordergrund, wir wollen etwas, was möglichst wenig Volatilität hat und wo wir aber dennoch mit guten und vernünftigen und ja fast planbaren Renditen ins Rennen gehen können. Das ist eigentlich der Kern unserer Plan-B-Strategie.
Also insbesondere Zielgruppe Anleger, die den Bitcoin zwar interessant finden, aber mit der hohen Volatilität doch ihre Probleme haben.
Korrekt, genau.
Ja. Ganz konkret, wir hatten ja das sehr, sehr schöne Beispiel aus 2022, wo der Bitcoin über 60% verloren hat, aber ihr sogar mit eurem Konzept ein Plus gemacht habt. Wie ist das entstanden und ist sowas wiederholbar?
Also wir haben mit unserem Ansatz im Grunde schon, also einen eingebauten Risikopuffer, indem wir über die Optionsgeschäfte, die wir fahren, bei Kursverlusten in unserem Underlying, also dem Bitcoin, abgesichert sind. Wir haben aber auch zusätzlich die Möglichkeit, noch eine zusätzliche Absicherung einzubauen, indem wir Verkaufsoptionen zum Beispiel einsetzen und damit gegen Kursverluste noch stärker abgesichert sind. Das haben wir in 2022 gemacht. Also ich sage mal, wir haben da auch ein paar nicht ganz schlechte Entscheidungen getroffen. Das ist jetzt nicht natürlich eine Gewähr dafür, dass das immer gut geht und dass das immer genauso funktionieren wird. Aber ich sage mal, die Strategie ist jetzt schon über 3 Jahre am Markt und hat sehr unterschiedliche Marktphasen durchlaufen. Und bisher haben wir also die am Anfang mal ins Fenster gehängte Zielrendite zwischen 10% und 20% nach Kosten ziemlich stabil eingefahren. Insofern sind wir da durchaus optimistisch.
Das sind ja ordentliche Renditen. Und das mit so einem Instrument, glaube ich, auch wenn man nicht die 100% mitmacht, wenn der Kurs da mal abgeht, aber ich glaube, ist das schon ein ganz, ganz spannendes Ding. Ja, bleibt mir eigentlich nur zu sagen, vielen Dank nochmal. Ich glaube, das war ein ganz gutes Update nochmal wieder im Markt, dass wir auch Stellung nehmen zu aktuellen Themen und ihr seid da sehr nah dran. Deswegen vielen Dank, dass ihr zur Verfügung gestanden habt und weiterhin viel Glück oder viel Erfolg mit eurer Strategie.
Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Dankeschön. Bis dann.
Vielen Dank für Ihr Interesse an den von uns betreuten Boutiquenfonds. Hören Sie gerne wieder rein. Am besten geht das mit einem Abo auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Weitere Infos zu Boutiquenfonds finden Sie auf www.boutiquenfonds.de.
Free Audio Post-Production. Biophonic.com